Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Blick in die Justizakte. Herr M., die Geschichte eines Fälschers. Von Jule Hoffmann und Lukas Halbges.
Hallo Erkan, bist du das? Oh, ich wollte wissen, wann bist du im Laden? Ja, dein Hans ist das. Ach so. Gut. Mal sehen, weil das so schwer ist, mit der S-Bahn hin und her zu fahren, weißt du?
Ein Café im Berliner Stadtteil Charlottenburg.
Okay, ja, dann mal sehen, dass ich am Samstag zu ihm komme. Gut, dann bestell ihm schönen Gruß, wenn du ihn hörst. Und wir sehen uns. Gut, danke schön. Gut, tschüss, tschüss.
Hans M., Jahrgang 1944, ist ein kleiner, zierlicher Mann. Keine 1,60, aber stets gut gekleidet. Das zu große Hemd schlägt Falten über seiner hageren Brust. Die Beine überschlagen, das schüttere Haar über den Kopf gekämmt, sitzt er vor einer Tasse Kaffee.
Ja, der hat überhaupt keine Lust, der Junge. Weißt du, wir Geld haben und Geld verdienen, aber nichts tun.
Herr M. ist Urkundenfälscher. Von 2013 bis 2016 war er in der Berliner Justizvollzugsanstalt Plötzensee inhaftiert. Inzwischen ist er 75 Jahre alt.
Aus der Urteilsbegründung.
Der zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung 69-jährige Angeklagte ist ledig und hat keine Kinder. Nach dem 8-jährigen Besuch der Volksschule absolvierte er eine 3 Jahre dauernde Ausbildung zum Betriebselektriker und arbeitete ein halbes Jahr in diesem Beruf. Sodann war er 2 Jahre in der Computerfirma von Konrad Zuse in Bad Hersfeld tätig, wo er mit der Entwicklung von Schaltungen befasst war. Anschließend erstellte er mit einem Bankkaufmann, der Kleinkredite vermittelte, die Buchhaltung für dessen Kunden. Das hierfür erforderliche Wissen hatte ihm zuvor ein befreundeter Sachbearbeiter eines Finanzamtes beigebracht.
Und dann habe ich gesagt, ich muss richtig lernen, wie die kleinen Unternehmer, wie die bearbeitet werden. Das kann man nur beim Finanzamt. Die, bei der ich gelernt habe, war die Frau des Direktors vom Finanzamt. Sie hat alle Kniffe, alle Tricks gekannt. Das alles hat sie mir beigebracht. War nicht schlecht.
Im Jahre 1973 ging der Angeklagte nach Berlin, wo er durch den Kauf, die Restaurierung und die anschließende Verpachtung von Gaststätten seinen Lebensunterhalt verdiente. Im Zuge der Euro-Einführung und der damit verbundenen Umrüstung von Spielautomaten in den Gaststätten auf die neue Währung erlitt der Angeklagte hohe finanzielle Verluste, weshalb er fortan wieder die Buchhaltung für Kunden aus dem Gaststättengewerbe erstellte und hierfür ein Büro in der Karl-Marx-Straße mietete.
Karl-Marx-Straße, da war wirklich die Hölle los.
In diesem Büro in Neukölln arbeitete Herr M. nicht nur als Buchhalter für verschiedene kleine Firmen, sondern erweiterte seine Tätigkeit um ein Nebengeschäft. Er fälschte Gewerbeanmeldungen, forensische Gutachten und Aufenthaltstitel für Ausländer. Außerdem Kontoauszüge, Schufa- und Mietschuldenfreiheitsbescheinigungen. Dokumente, mittels derer seine Kunden zum Beispiel einen Kreditvertrag oder den Zugang zu einer Wohnung bekamen. Sein Angebot sprach sich schnell herum.
Von den anderen Kunden war schon nicht mehr viel, war nur noch die. Alle in Neukölln haben Probleme. Ist immer noch so.
Aus dem Bericht des Landeskriminalamts am 19.02.2013.
Im alltäglichen Betrieb herrschte in den Räumlichkeiten des beschuldigten M. reger Publikumsverkehr. Die Kunden, Auftraggeber, kündigten ihren Besuch entweder telefonisch an oder erschienen ohne Termin zu den Öffnungszeiten. Die Räumlichkeiten waren in einen vorderen, öffentlich zugänglichen Büro- und Empfangsbereich und hintere, dauerhaft abgeschlossene Büro- und Privaträumlichkeiten des beschuldigten M. aufgeteilt. Erschien ein Kunde, Auftraggeber, so wartete er im vorderen Bereich, welcher durch die auszubildende Frau X., genannt Name Mandy, betreut wurde und in dem sich auch das von ihr genutzte Büro befand. Oder der Kunde, Auftraggeber, teilte der X seine Wünsche mit, welche sie dann für den beschuldigten M notierte. Die Herstellung der Falsifikate erfolgte augenscheinlich in den abgeschlossenen hinteren Räumlichkeiten. Die Kunden wurden gemäß Erkenntnissen aus der Telekommunikationsüberwachung jeweils einzeln durch den beschuldigten M empfangen und in den hinteren Bereich der Räumlichkeiten eingelassen.
Also ich habe vorne 2 Angestellte gehabt, ja, also die alles, was schriftlich war, Termine, Schreibarbeiten, das wurde alles vorne gemacht. Dann habe ich eine Buchhalterin gehabt Und ich habe hinten alleine gesessen, habe die Tür zugeschlossen und habe alles alleine gemacht. Weil die Arbeit, die ich gemacht habe, war ja nicht so legal. Aber ich habe das als legal empfunden, weil die Arbeit, die ich gemacht habe, hätte der Staat machen müssen, nicht ich.
Versiert im Umgang mit Zahlen und amtlichen Briefen, ließ Herr M. sich von seinen Kunden teils auch Vollmachten geben, um für sie Termine beim Finanzamt wahrzunehmen, erzählt er.
Es gibt sehr viele, die kriegen einen Brief vom Jobcenter oder Sozialamt oder sonst woher und die wissen gar nicht, was die wollen. Ja, und wenn sie da hingehen, die legen die rein. Ja, also muss man doch den Brief verstehen und eine Antwort geben. Und das war mein komplettes Angebot. Über Rentenversicherung, über Versicherung, über eben alles. Ja, es war ein richtig großes Paket.
Aus dem Bericht des Landeskriminalamts am 19.02.2013.
M., der über gewisse buchhalterische Kenntnisse verfügt, brachte nach bisherigen Erkenntnissen seine Erfahrungen in die Fertigung solcher Unterlagen ein, welche entsprechende Kenntnisse voraussetzen. Dazu gehörten zum Beispiel Kontoauszüge, Lohnbescheinigungen, wirtschaftliche Prüfberichte, betriebswirtschaftliche Abrechnungen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Unbedenklichkeits- und Freistellungsbescheinigungen, Gewerbeanmeldungen, Schufa-Auskünfte, aber auch Freizügigkeitsbescheinigungen EU und Anmeldebestätigungen. Aufzählung nicht abschließend.
Ja, das scanne ich ein. Dann male ich alle Striche nach, also wie ein Formular auszusehen hat. Dann habe ich ein Blankoformular. Kostet ein bisschen Arbeit, aber das Blankoformular stelle ich mir dann selber her und dann kann ich die Namen schreiben. Stempel, egal was auch immer, Datum. Ja, das kommt dann später.
Mehrere Vorfälle, bei denen von Herrn M. gefälschte Papiere im Einsatz waren, legten die Spur zu seinem Büro. Auf einem gefälschten Kontoauszug fand sich ein Buchstabendreher in dem Wort Schrio-Konto. Ein anderer Kunde flog mit von Herrn M. gefälschten Kfz-Papieren auf.
Es wird beantragt, einen Beschluss wie folgt zu erlassen. In PP, hier nur gegen M., geboren 1944 in Gladbeck, wohnhaft in Berlin, wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei und wegen gewerbs- und bandenmäßiger Urkundenfälschung wird gemäß Paragraphen 100a Absatz 1, 100b, 100g für den Zeitraum vom 21. Juni 2012 bis zum 20. September 2012 a. die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation, einschließlich der über den Anschluss abgewickelten Breitband- und DSL-Kommunikation, b. die Auskunftserteilung über sämtliche zurückliegenden und zukünftigen Telekommunikationsverbindungsdaten für abgehende und ankommende Gespräche, c. die Auskunftserteilung über sämtliche Standortdaten für den folgenden Telekommunikationsanschluss angeordnet.
Protokoll aus der Telekommunikationsüberwachung, TKÜ.
K. Ich habe eine Frage an dich.
Hans, ja.
Wegen Führungszeugnis kannst du doch was machen, oder? Etwas ändern.
Ja, ja.
Also könnte ich.
Besorge mal eine und dann können wir gucken, was wir da machen können.
Alles klar, weil ich brauche hier lückenlos, weißt du.
Ja, bring mir die und dann kriegen wir das hin. Ich habe ein Original, weißt du.
Also, falls ich das diese Woche schaffe, ich komme einfach vorbei am Freitag um 17 Uhr, wenn es klappt. Wenn du keine Zeit hast, können wir auch irgendwie nächste Woche machen.
Ja, Freitag 17 Uhr müsste ich, aber komm nicht nach 17 Uhr, lieber vorher.
Nein, nein, vorher auf jeden Fall.
Abhörung war nichts, da haben sie nichts gehört. Ich habe mit niemandem gesprochen, was ich dem machen soll oder was ich für ihn machen soll. Niemals. Der hat nur angerufen, hat gefragt, wann kann ich kommen. Ja, okay. Dann habe ich einen Termin gegeben und die Sache war erledigt. Und dann in diesem Protokoll, in diesem Abhörprotokoll stand dann unbekannter Jugoslawe. Hat angerufen, dann und dann. Ja, schön. Aber warum? Das haben sie nicht gewusst.
Aus dem Bericht des Landeskriminalamts am 19.02.2013.
Auf hiesiger Dienststelle wurden umfangreiche Ermittlungen wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung, gewerbsmäßiger Hehlerei, Betrugsdelikten und Fahrerlaubnisverstößen in Bezug auf eine in Berlin ansässige Tätergruppierung geführt. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Verurteilung des Beschuldigten M. vom 8. November 2010 wegen gemeinschaftlichen Betruges in 52 Fällen sowie wegen gemeinschaftlichem versuchten Betruges in 129 Fällen. Augenscheinlich ließ sich der Beschuldigte M. in keiner Weise durch seine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, welche zur Bewährung ausgesetzt wurde, von einer unmittelbaren und dauerhaften Fortsetzung seiner Tathandlungen abhalten. Unter Zusammenschluss mit nunmehr anderen Mittätern beging er weiterhin Straftaten.
Ob ein reuiges Geständnis ihm helfen würde, weiß ich nicht. Er bringt ja ein bisschen was mit, damit meine ich sozusagen die Vorstrafensituation. Und dann ist die Zahl der Fälle natürlich auch nicht ganz unbedeutend.
Sagt Hannes Honecker, Rechtsanwalt für Strafrecht und Mitglied im Vorstand der Vereinigung Berliner Strafverteidiger, nach einem Blick in Herrn M.'s Akte.
Und dass es gewerbsmäßig betrieben wurde, ist auch nicht ganz unbedeutend. Da müsste man schon ziemlich in die Beweisaufnahme einsteigen, um eine Vielzahl von altruistischen Fällen vorzubringen, um genau das zu behaupten und zu sagen, eigentlich bin ich der Rächer der Enterbten und derjenige, der sich für die Witwen und Waisen einsetzt.
Herr M. behauptet, dass die Menschen, denen er zu Wohnungen verholfen hat oder die mit seiner Hilfe Kredite bekommen haben, ihre Mieten oder Kredite bezahlen. Er habe niemandem geschadet, sagt er.
Wenn man diese Fälle herausarbeiten kann, dann arbeitet man sie heraus als Strafverteidigerin, als Strafverteidiger und trägt das vor. Und dann wird es natürlich spannend, weil da stellt sich dann die Frage, ist das denn ein Betrug? Betrug setzt voraus, dass es einen Schaden gibt. Schaden muss sich daran messen lassen, was wäre denn derjenige, der da betrogen worden sein soll, verpflichtet zu leisten. Und wenn das beispielsweise eine Wohnungsbaugesellschaft ist, dann muss sie ihre Wohnung zu günstigen Konditionen an jemand vermieten. Wenn das das Jobcenter ist, dann muss sie Sozialleistungen und Mietunterstützung leisten und so weiter und so fort. Und dann gibt es vielleicht gar keinen Schaden. Also das kann spannend sein. Dann bleibt aber möglicherweise die Urkundenfälschung im Raum. Also ja, sicher, das würde man alles vortragen, es ist aber extrem kompliziert.
Aus dem Bericht des Landeskriminalamts am 19.02.2013.
Die Beschuldigten M, B und C betreffend wurden mehrere TKÜ- und Observationsmaßnahmen umgesetzt. Hierbei offenbarte sich, dass sich Teile der oben genannten Hauptbeschuldigten als Mitglieder einer Bande zusammenschlossen, um über einen längeren, nicht eingegrenzten Zeitraum hinaus arbeitsteilig unter Zuhilfenahme mehrerer, teilweise wechselnder Mittäter gewerbs- und bandenmäßig Straftaten im Bereich der Urkunden, Hehlerei und Betrugsdelikte zu begehen, um sich so eine dauerhafte Einnahmequelle von einigem Umfang zu schaffen. Auffällig war auch ein gewisses Maß an konspirativem Verhalten, das die Beschuldigten an den Tag legten, um sich einer Strafverfolgung zu entziehen. Hierbei war offenkundig, dass fast alle Beteiligten um die Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden wissen und diese stets antizipierten. So nutzten die Beschuldigten gefälschte Personaldokumente, Anschriften Dritter und fiktive Firmen.
Bei ihm war es eben so, er war clever. Also musste man entsprechend oder mussten die Strafverfolgungsbehörden entsprechend wesentlich mehr investieren, um ihm dingfest zu machen.
So schätzt Jens Wegmarshaus, Staatsanwalt für allgemeine Strafsachen am Berliner Amtsgericht, Herrn M. nach dem Lesen der Akte ein. Dieser wurde insgesamt 6 Monate lang nicht nur telefonisch abgehört, sondern auch polizeilich observiert.
Aus dem Observationsbericht. Dienstag, 11. September 2012.
12.18 Uhr. Es erfolgt die Aufstellung zur oben genannten Wohnanschrift WA des Herrn M. Das von ihm genutzte und hier bekannte Fahrzeug, ein PKW Daimler-Benz mit dem amtlichen Kennzeichen X, befindet sich im Herrnhuter Weg auf öffentlichem Straßenland. 12.35 Uhr. Herr M. verlässt die Wohnanschrift. Er kann anhand hier vorliegender Lichtbilder zweifelsfrei identifiziert werden. Bekleidung, unter anderem hellgraue Stoffhose und weißes Kurzarmhemd. Vor der Hauseingangstür hat er Kontakt zu einer unbekannten männlichen Person, die dort bereits einige Minuten gewartet hat. Personenbeschreibung: circa 30 bis 35 Jahre alt, kurzes schwarzes Haar, südeuropäischer, arabischer Phänotyp, circa 1,70 Meter, schlank, unter anderem bekleidet mit einer schwarzen Stoffhose, einem schwarzen T-Shirt und weißen Turnschuhen. Beide unterhalten sich angeregt und gehen anschließend in den Herrnhuter Weg zu dem oben genannten Fahrzeug des Herrn M. Dieser holt einige Unterlagen im DIN A4-Format aus dem Auto und beide betreten um 12.40 Uhr gemeinsam die Wohnanschrift.
Guck mal, in Neukölln kennen mich alle Leute. Und der unten den Laden hat, der ist sehr schlau. Und der sieht, wenn irgendwo Polizei steht, und der hat das ein halbes Jahr nicht gemerkt. So schlau waren die. Nein, das hat keiner mitgekriegt. Das hätten wir mich doch gewarnt.
Aus dem Observationsbericht. Donnerstag, 13. September 2012.
12.12 Uhr. Frau P. betritt die Wohnanschrift der Zielperson. Bei ihr handelt es sich nach Erkenntnissen des LKA um die Verlobte von Herrn M. Sie kann anhand hier vorliegender Lichtbilder zweifelsfrei identifiziert werden. Die Hauseingangstür wird von ihr mit Schlüssel geöffnet. Beschreibung der Frau P. Bekleidet mit rotem Oberteil und schwarzer Hose. Dunkelbraune Haare zum Pferdeschwanz gebunden, trägt eine schwarze Handtasche. 13.50 Uhr. Die Zielperson und Verlobte verlassen die Wohnanschrift. Sie gehen die Karl-Marx-Straße in Richtung Karl-Marx-Platz, wo sie sich um 13.56 Uhr trennen. Die Verlobte wird nicht weiter beobachtet. 13.59 Uhr. Die Zielperson betritt die Blutwurstmanufaktur, Karl-Marx-Platz 11. 14.03 Uhr. Mit einer Tüte verlässt die Zielperson diese wieder und geht zurück zur Wohnanschrift, die sie um 14.07 Uhr betritt.
Bei einem Fleischer, hier in der Fleischerei am Karl-Marx-Platz, bin ich reingegangen und mit einer Tüte bin ich rausgekommen. Was macht man da? Das ist richtig lächerlich, was sie da schreiben.
Nach seiner Verhaftung hat Herr M. die Observationsberichte über sich gelesen. Von der Tatsache, überwacht worden zu sein, zeigt er sich gänzlich unbeeindruckt. Wie er sich selbst sieht?
Ich bin Künstler. Nein, das ist falsch. Ich bin kaufmännisch begabt. Das habe ich mein ganzes Leben gemacht und das kann ich auch weiter. Ja, ich helfe Leuten, aus ihrem Dreck rauszukommen.
Herr M. lacht und schaut mit verschmitzten Augen durch seine Brillengläser. Er ist stets freundlich, geradezu charmant, macht Witze und flirtet beim Bäcker mit der Verkäuferin. Er scheint zu wissen, wie er mit den Leuten reden muss.
Und das ist das Geheimnis eines guten Betrügers, gutes Auftreten, gute Umgangsformen, auf viele Sachen vorbereitet zu sein und sicherlich für alles eine Erklärung zu haben.
Andreas Dietz, Richter am Amtsgericht in Berlin, hat in den Jahren seiner Tätigkeit einige Betrüger in verschiedenen Verfahren erlebt. In der Erklärung Herrn Ems, lediglich Menschen geholfen zu haben, sieht er eine klassische Bagatellisierung.
Also ich meine jetzt so eine Geschichte wie, dass ich sage, ich habe niemand geschadet. Das sind ja Rechtfertigungsmechanismen. Ne? Die könnten einen wahren Kern haben, aber ich würde mal sagen, das kann so sein. Aber letzten Endes mache ich das ja auch nicht, weil die Leute mir sympathisch sind, sondern weil ich damit den Lebensunterhalt verdiene. Sie müssen ja auch, so wird es ja vermutlich gewesen sein, die müssen ja auch dafür latzen. Schlicht und einfach.
Durchsuchungsbericht, 5. Dezember 2012. Die Namen sind hier fiktiv.
Am gestrigen Tage wurde gegen 6 Uhr gemeinsam mit Polizeihauptmeister Schulze, Gewerbehauptkommissar Lange, Gewerbeoberkommissar Müller, Gewerbeoberkommissar Schmidt, alle LKA, sowie Kriminalkommissaranwärterin Meyer die Anschrift X, Vorderhaus, erste Etage links aufgesucht. Da sich in diesen Räumlichkeiten gemäß vorliegender Erkenntnisse der mit Haftbefehl gesuchte Beschuldigte M. aufhalten soll. Auf Klingeln und Klopfen wurde die Tür von einer weiblichen Person geöffnet. Der M. wurde in den Räumlichkeiten nicht angetroffen.
Und die Hausmeisterin, die hat gesagt, ich glaube, der ist bei der Thailänderin. Und dann haben sie erst die Wohnung gefunden. Alle Wohnungen haben sie aufgemacht und haben die Leute aus dem Bett getrommelt. Um 5 Uhr.
Daraufhin wurde gegen 6.15 Uhr die Wohnung im Erdgeschoss links aufgesucht. Auf Klingeln wurde die Wohnungstür durch den X geöffnet. Auf Nachfrage gab dieser an, dass sich der M. in der Wohnung aufhalte. Daraufhin wurde die Wohnung betreten und der M. konnte im Schlafzimmer auf einer Matratze schlafend angetroffen werden. Diesem wurde der Haftbefehl verkündet und er wurde rechtlich belehrt.
Ich wusste überhaupt gar nicht, was die von mir wollen. Wir müssen sie jetzt mitnehmen. Ja, wohin? Na, erstmal zu der Polizei in die Grunewaldstraße. Ich sage, wissen Sie, was wollen Sie jetzt von mir noch wissen? Ja, Ihre Kontakte, sehe ich. Sie haben doch wohl nicht alle auf dem Sender.
Gegen 7.10 Uhr wurde das durch den M genutzte Fahrzeug, amtliches Kennzeichen X, welches in der Karl-Marx-Straße zwischen Herrnhuter Weg und Uthmannstraße geparkt war, aufgesucht. Im Fahrzeuginneren konnten auf der Rückbank zwei Kontoeröffnungsmappen der Berliner Sparkasse aufgefunden werden. Der Kofferraum des Fahrzeugs war zunächst nicht mit dem Fahrzeugschlüssel zu öffnen. Der M wurde dazu befragt, verweigerte jedoch jegliche Kooperation, woraufhin zunächst ein Schlüsseldienst zur Öffnung des Kofferraums angefordert wurde. Der M wurde durch die Kollegen Gewerbeoberkommissar Müller und Gewerbehauptkommissar Lange erneut dazu befragt. Er lenkte nun ein und gab an, wie der Kofferraum geöffnet werden könne. Dies gelang den Kollegen dann auch.
Wir haben jetzt nur noch die Originale gefunden, die im Auto waren. Was die Leute nicht abgeholt haben, das war noch da. Alles andere war weg.
21. Januar 2013. Auswertung der Beweismittel im Ermittlungsverfahren gegen M. Hans.
Im Kofferraum des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen X, welches durch den Beschuldigten M. genutzt wurde, konnte eine schwarze Aktentasche aufgefunden werden. Die darin befindlichen Beweismittel wurden im Durchsuchungsprotokoll unter Position 11 zusammengefasst. Einzeln in der Aktentasche befanden sich folgende Gegenstände: zwei Stempelkissen, ein Passfoto einer dunkelhäutigen männlichen Person, eine DVD mit der Aufschrift Alte Daten, alter Stick, Laufwerk C, eine Papier-CD-Hülle mit einem Notizzettel über PC-Programme und eine CD mit der Aufschrift Quark Express. Eine CD mit der Aufschrift Kassenbuch. Box mit Deckel. Zwei Stempel, sachlich und rechnerisch richtig. Ein Stempel mit der Aufschrift Finanzamt Lichtenberg-Hohenschönhausen. Ein Stempel mit der Aufschrift Bundesrepublik Deutschland.
Im Namen des Volkes.
In der Strafsache gegen M., geboren 1944 in Gladbeck, Deutschland, zurzeit Justizvollzugsanstalt Moabit, Gefangenenbuch Nummer X wegen Betruges pp. Die 17. Große Strafkammer des Landgerichts Berlin hat aufgrund der Hauptverhandlung in der Sitzung vom 27. Juni 2013 für Recht erkannt, der Angeklagte wird wegen gewerbsmäßiger Hehlerei sowie Urkundenfälschung in 37 Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit mittelbarer Falschbeurkundung, in einem Fall in Tateinheit mit Beihilfe zum Betrug und in zwei Fällen in Tateinheit mit Beihilfe zum versuchten Betrug zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
Das Büro von Herrn M. in der Karl-Marx-Straße wurde während seiner Haftzeit aufgelöst. Inzwischen ist das Gebäude, in dem sich sein Büro befand, aufwendig saniert worden. Nur im Erdgeschoss ist noch wie zuvor der Karl-Marx-Shop mit seinem Angebot an Haushaltswaren, Geschenkartikeln und Schmuck. Ein paar Schritte weiter begrüßt Herr M. einen Mann vor einem Kleidergeschäft.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die beiden kennen sich noch aus der Zeit, in der Herr M. sein Nachbar war.
Du bist vorher angefangen, wie ich mein Büro gemacht habe.
Ja.
Du bist vorher angefangen.
Ich bin fast 80 Jahre hier.
So lange und Sommer, okay, Sommer geht ja, aber Winter ist Katastrophe. Da möchte ich hier nicht sein.
Warum?
Nein, kalt hier, du friert ja alles ein.
Keine Heizung.
Die Räume des Geschäfts sind zur Straße geöffnet. Der Mann trägt eine dicke Daunenjacke.
Halt dich tapfer, pass gut auf. Pass auf.
Herr M. sagt, er kenne die Probleme der Menschen, für die er Papiere gefälscht hat. Über die Behörden schüttelt er nur den Kopf.
Die Beamten, die dort sitzen, die sind faul. Sie gucken ihre Uhrzeit 7 Stunden und dann gehen die nach Hause. So arbeiten die Leute. Und das ist, was mir nicht gefällt. Sie haben noch nie in der privaten Wirtschaft gearbeitet und wissen gar nicht die Probleme, die die Leute haben. Weil die es auch gar nicht interessiert. Die schreiben dir einen Brief und das hast du zu machen. Machst du das nicht, Strafe. Machst du das immer noch nicht, Strafe höher. Und wenn du nicht bezahlen kannst, sperren wir dich ein. So läuft das. Und dagegen, solange wie ich lebe, kämpfe ich dagegen.
Also seine Erzählungen über die Situation, die haben immer was Wahres, ne?
Sagt Felix Hanschmann, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität Berlin.
Die haben immer einen Punkt, wo man sagen muss, ja, das stimmt, lange Verfahrensdauer oder Umständlichkeit der Bearbeitung von Verwaltungsverfahren oder von Anträgen. Aber letztendlich reduzieren sie das Recht und den Verwaltungsvorgang und auch die zugrunde liegende Lebenssituation der Person radikal, die Komplexität, die da drin steckt. Das vereinfacht er.
Man muss diesen kriminellen Weg nicht gehen,
sagt Staatsanwalt Jens Wegmarshaus.
Auch wenn er für sich selber, er natürlich sagt, ich tue doch nur Gutes. Aber er nimmt damit anderen in einer ähnlichen Situation und die einem legalen Weg gehen, nimmt er die Chance, auf legalem Wege schneller oder gerechtfertigter zu dem zu kommen, was ist. Das wäre ungefähr so, vielleicht kann man das vergleichen mit einer Situation Organspenden. Jemand braucht ein Spenderorgan. Und er fälscht jetzt die Dringlichkeit. Dann wird jemand vorgezogen, bekommt eher eine Spenderniere oder eine Spenderleber oder sonstiges, als derjenige, der eigentlich von der Wartezeit her dran wäre. Wäre das gerechtfertigt?
Ja, eine Frau mit zwei oder drei kleinen Kindern. Warum muss ich mich darum kümmern? Der Staat ist dafür da. Nein, der setzt sie irgendwann so ein Obdachlosenasyl und fertig. Ja, müssen dann auf ein Zimmer hausen. Da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Die hat alles. Nur Papier hat dir gefehlt. Dafür könnte der Staat sorgen, oder? Der Staat bezahlt ja sowieso. Ja? Sie haben alle von Hartz IV gelebt. Alle. Und davon wurde auch die Miete bezahlt. Und die Kaution. Was für ein Verlust war da. Wir hätten sogar das Papier auch noch machen können. Nee. Aber die Hausverwaltung wollen ja kein Hartz IV empfangen. Nicht? Die wollen einen richtig Beschäftigten haben. Gut, das habe ich dann eben gemacht.
Ja, das System ist nicht per se gerecht,
sagt Rechtsanwalt Hannes Honecker.
Gerechtigkeit ist sowieso ein großes Wort. Also Gerechtigkeit ist die große Münze, Recht ist die kleinere Münze. Und hier werden möglicherweise Straftaten mit der Herstellung von Einzelfallgerechtigkeit gerechtfertigt. Ja, natürlich hat er recht, dass in unserer Gesellschaftsordnung Ungleichheit herrscht, und zwar ungerechte Ungleichheit herrscht, und zwar das sind ganz viele Bereiche und Themen, und damit will ich das auch nicht kleinreden, sondern sagen, ja doch, es gibt extrem viele Brüche in dieser Gesellschaftsordnung, die zu benennen, möglicherweise auch Herr M. angetreten ist, das weiß ich nicht. Ich kann sein, ja. Ich kenne ihn nicht.
Ich habe die Arbeit des Staates übernommen. Was der Staat machen müsste, habe ich gemacht. Und dafür bin ich bestraft worden. Das alles. So sehe ich das. Weil natürlich habe ich Urkunden gefälscht, selbstverständlich. Aber das hätte ich überhaupt gar nicht machen brauchen, wenn sich der Staat für die Leute einsetzt. Guck mal, wenn ich eine Wohnung habe, kann eine Wohnung einziehen. Aber mir fehlt die nötigen Unterlagen. Warum kann der Staat mir nicht helfen?
Das ist aber eine totale Verkennung der Leistung, die ein Rechtsstaat erbringen kann, und umgekehrt auch der Leistung, die er nicht erbringen kann.
Felix Hanschmann sieht das Problem in der Argumentationsstruktur. Darin, die eigenen Gerechtigkeitsmaßstäbe über geltendes Recht zu stellen.
Das mag in dem Fall von Herrn M. sympathisch sein, weil er so ein bisschen den Gestus des Subversiven hat, weil er vielleicht auch diese Verwaltung, die keine positive Konnotation hat, unterläuft, weil er auch tatsächlich Leuten hilft, die nicht auf der Sonnenseite der Gesellschaft stehen.
Der Argumentation von Herrn M. zu folgen, würde aber letztendlich eigenmächtiges Handeln in jedwede Richtung legitimieren.
Gerechtigkeit ist insofern eigentlich eine totalitäre Vorstellung. In dem Sinne ist es eine totalitäre Vorstellung, weil er natürlich für sich beansprucht, diese Gerechtigkeit zu kennen. Gerechtigkeit ist aber nichts, was sie feststellen können. Das ist ja kein objektiver Zustand. Das ist etwas, worüber demokratisch organisierte Gesellschaften mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen Gruppierungen, mit unterschiedlichen Ideologien, Politiken streiten müssen. Das ist genau das Hauptproblem, was er hat. Seine Vorstellung von Gerechtigkeit sozusagen in gewisser Weise absolut zu setzen oder als Rechtfertigung dafür zu nehmen, das, was auf einem diskursiven, auch strittigen Weg der Aushandlung von unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen letztendlich im Gesetz kondensiert, unterlaufen zu können.
Aus dem LKA-Bericht vom 19.02.2013.
Der Vorgang wird bei diesem Sachstand abgeschlossen und der Staatsanwaltschaft Berlin zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung überbracht.
Ich habe der Frau eben geholfen. Fertig. Na gut, sie musste bezahlen. Die Zeit, die ich dann da sitze und das mache, das muss sie natürlich bezahlen. Sonst hätte ich ja Buchhaltung machen können. Das war doch klar. Nein, aber Geld hat für mich an für sich nie eine Rolle gespielt. Spielt es auch heute nicht. Denn Geld ist nicht alles. Oder?
Blick in die Justizakte. Herr M., die Geschichte eines Fälschers von Jule Hoffmann und Lukas Halbges. Es sprachen Romanus Fuhrmann und Joachim Schönfeld, Ton Ralf Perz, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2019.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.